In diesem Podcast habe ich einmal den Alexander Keck mitgebracht. Wir sind hier, falls du das auf YouTube siehst, unschwer zu erkennen, auf einer Workation mit einem wunderbaren Schloss in Polen im Hintergrund. Und Alex ist auch hier. Und Alex ist ein ganz besonderer Mensch, den ich zweierlei bezeichne. Einerseits als persönlichen Freund, als aber auch als Mentor für alles, ich sag mal, rund um die Themen Vermögensaufbau, Steuern, gestalten. Und als er dann hier war auf der Vocation, wir haben uns jetzt nicht zum ersten Mal hier auf so einer Vocation getroffen, aber als ich wusste, er ist auch wieder hier, dachte ich mir, Mensch, den muss ich mal hier vor die Kamera zerren und ein Podcast-Interview machen, weil ich schätze wirklich sehr, du hast einen sehr seriösen Blick auf Steuern. Du erzählst mir, was ich im Rahmen des Gesetzes ausnutzen kann, auch was möglich für mich ist, aber was man dir so vergeblich sucht, und das finde ich sehr cool, sind irgendwelche Steuerspartricks in Dubai und mach doch hier eine Autovermietung auf und hier Paragraph 38 ist ein kleines Schlupfloch drin für, ne? Das sucht man bei Alex vergebens, finde ich sehr gut, sondern es geht einfach nur darum, was kann ich eigentlich so für mich guten Gewissens und aber auch total legal für mich nutzen, was mir der Gesetzgeber gibt, um die Steuerlast zu reduzieren, mein Vermögen nachhaltig aufzubauen. Und der eine oder andere kennt vielleicht Alex auch, der hat nämlich zwei sehr gute Bücher geschrieben, Steuern senken und Vermögen aufbauen.
Weniger Steuern, mehr Vermögen.
Weniger Steuern, mehr Vermögen, ja. Und GmbH gründen. Genau. Also zwei richtig gute Bücher, die sich auf Amazon sehr, sehr gut verkaufen, wie geschnitten Brot. Und deshalb dachte ich, nehme ich Alex jetzt mal hier mit vor die Kamera, denn du hast auf jeden Fall sehr viel Spannendes zu erzählen. Ich habe hier mein Handy in der Hand, um ein paar Stichpunkte mir anzuschauen. Und genau, Alex, du hast diese Bücher geschrieben. Mich würde mal interessieren, wie bist du eigentlich dazu gekommen, zu diesem Thema? Weniger Steuern, mehr Vermögen.
Ja, es sind immer die Zufälle im Leben oder Gelegenheiten, die ich ergriffen habe, über die ich sehr dankbar bin. Ich war schon vorher auch lange Unternehmer, auch GmbH, Geschäftsführer, Gesellschafter und hatte da natürlich klar immer Berührung auch mit dem Thema Steuern und auch Steuernberatung und hatte wirklich so im Laufe der Zeit so einige Steuerberaterinnen und Steuerberater, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und da war immer eine gehörige Portion Frust mit dabei. Also gerade auch in den Gesprächen. Das war schon auch in den meisten Gesprächen, dass man mit mehr Fragen herauskommt, als man reingekommen ist ins Gespräch. Und eigentlich wünscht man sich das ja andersrum, dass man gehst mit Fragen rein, die dann geklärt werden und du gehst mit mehr Klarheit raus. So. Und das hat mir oft gefehlt. Ja, und dann irgendwann habe ich das auch mal hinterfragt und habe mir gedacht, okay, vielleicht liegt es auch nicht nur auf der anderen Seite, sondern liegt auch an mir. Und vielleicht muss ich mehr dafür tun, dass ich mich beraten lassen kann, steuerlich. Ah, okay. Ja. Natürlich, je besser ich Fragen stellen kann, desto, ne, vielleicht waren meine Fragen auch zu unspezifisch. Und wenn ich nur das nötige Wissen, also so ein Grundwissen habe, um dann auch mit den Antworten anfangen zu können, so dass man dann wirklich in die Klärung geht. Wenn ich aber mit der ersten Antwort eigentlich schon wieder fast überfordert bin und dann sage, okay, jetzt muss ich mal recherchieren, dann wird das nicht. So, und das kam so ein bisschen dazu. Das war so das eine, dass es so ein schwelte, dass ich sagte, eigentlich will ich das mal für mich besser verstehen. Und dann hatte ich so einen Moment, da hatte ich gerade so die Idee, die ich eigentlich machen wollte. Es war so eine Smart BWA, hieß das eigentlich, wollte ich so eine Software bauen, um die BWA lesbarer zu machen. Und in den Gesprächen ging es auch eigentlich von Finanzen immer dann in Richtung Steuern. Und da habe ich gemerkt, das kann doch nicht sein, dass halt so viele gut verdienende Unternehmerinnen und Unternehmer, auch Agenturen, mit Agenturen habe ich da zusammengearbeitet, also richtig Geld verdienen, dass die in Personen oder Einzelunternehmen stecken, und da ist eigentlich steuerlich so viel möglich. Und man muss doch eigentlich selbst entscheiden können, als Einzelunternehmer, ob eine GmbH für mich richtig ist. Das ist doch nicht eine Frage für den Steuerberater. Das ist vor allen Dingen auch eine unternehmerische Frage, denn wir tragen ja auch die Verantwortung. Ja? Das war so der Ausgangspunkt zu sagen, Ich hab mich gefragt, was muss man eigentlich wissen? Was sind so die großen Steuerhebel, die man hat, wenn man selbstständig ist oder Unternehmer ist? Und was muss ich wissen, um die für mich beantworten zu können. Und ja, daraus ist dann das Buch Weniger Steuern, mehr Vermögen geworden. Und ich wollte es wirklich, es war meine eigene Reise. Und dann habe ich so viel positiven Zuspruch bekommen und Dankes-E-Mails, dass ich gesagt habe, ja, irgendwie da mache ich mehr mit. Das Schreiben hat mir Spaß gemacht. Das war das erste Mal, dass ich auch was geschrieben habe. Und diesen Entwicklungsprozess, dieses Selbstverstehen und Erklären fand ich einfach ganz großartig. Und genau, so, das war die Geburtsstunde von Unternehmergold, aber auch einfach dieses ich versuche es anderen einfacher zu machen. So ein bisschen den Weg zu steuerlicher Souveränität nenne ich das. Diese Souveränität, die Steuerberatung so führen zu können, ja, wie andere Dienstleister auch. Denn so würde man ja mit einer Marketingagentur nicht zusammenarbeiten, idealerweise.
Ja, ja? Total, ja. Ja, ich kann es aus der eigenen Perspektive total ergänzen. Also wenn ich vor ein paar Jahren zurückdenke, dann war es auch so, ich konnte einfach mit den Antworten des Steuerberaters kaum was anfangen, weil ich einfach aber auch selber nicht mich eingearbeitet habe ins Thema, zumindest so sehr, dass ich es halt ja verstehe. Ne? Ja. Es gibt so in Amerika den Spruch, wenn du zum Beispiel eine Facebook-Ads-Agentur beauftragst, dann sagt man immer, know enough to be dangerous. Ja, wisse genug, um gefährlich zu sein, im Sinne von, dass du auch Paroli bieten kannst, wenn die dir was vorschlagen, du weißt dann zumindest, nee, das ist Quatsch. Ja. Ja, oder du musst zumindest halt verstehen können, was sie da machen. Und ich denke, so ähnlich ist es auch bei den Steuern.
Ja.
Ich finde es auch, ich kann deine Bücher wirklich nur sehr empfehlen. Also jeder, der das interessiert, Steuern reduzieren und Vermögen aufbauen, also jeden eigentlich, oder der sich fragt, GmbH gründen oder nicht, sprechen wir heute darüber, aber ich finde das eine sehr coole Fähigkeit, das wirklich auch simpel und einfach zu erklären. Also es klingt immer so alles ein bisschen trocken und so, aber du machst das wirklich sehr praxisnah und richtig gut. Also Bücher kann ich auch auf jeden Fall empfehlen.
Ja. Und wenn ich da einhaken darf, weil dieses No Enough, genau darum geht's. Es geht ja nicht darum, dass wir Steuerberatung lernen, ja, sondern es geht darum, ne, also das Buch, da ist man ja in 2-3 Stunden durch und man hat die wichtigsten Sachen, ja, die hat man. Ja, die großen Hebel, sich nicht im Klein-Klein zu verlieren, sondern was ist so ein Hebel, den ich einmal umlege, den ich dann auch verstehe. Das ist mir nochmal wichtig. Es geht da immer darum, dass das Geld verdienen wir ja vorne, in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum, dass wir das Unternehmen groß machen. Da wird das eigentliche Geld verdient. Und wir müssen dabei darauf achten, dass wir nichts machen, was das ganze Gerüst wieder einreißt. Ja, also mit dem Arsch nach vorne aufbauen, mit dem Arsch wieder einreißen. Das sollten wir vermeiden. Und darum geht es. Und dieses Vermeiden heißt, wir müssen unsere Struktur, dieses Fundament, ja, unsere steuerliche, rechtliche Struktur, die müssen wir beherrschen. Ansonsten werden wir immer abhängig sein von externen Beratern. Ja, ja. Wir werden immer Fehler machen, weil wir die Fehler gar nicht wir überblicken können. Hier ist irgendwas, ne? Hier müsste ich jemanden fragen. Also du wirst schneller Fehler machen. Darum geht es. Und um diese Struktur zu beherrschen, heißt es auch, die möglichst einfach zu halten. Ja. Nicht zu viele Dinge zu machen, sondern deswegen, ne, die großen Hebel einmal umgelegt und dann arbeitet das quasi für den Rest meines Unternehmerdaseins für mich.
Die 20% wissen, die 80% oder die für 80% der Gipse quasi zuständig sind. Okay. Alex, wie sollte ich denn über Steuern denken, wenn ich langfristig Wohlstand aufbauen müsste?
Ich würde erstmal damit anfangen, dass wir Steuern als etwas nehmen, mit dem wir uns auch, dass wir annehmen. Annehmen in dem Sinne, dass wir sagen, wir geben das Thema nicht ab und beschweren uns nur, so reagieren ja die meisten,
ja,
beschweren sich über zu hohe Steuerlast und machen nichts, beschweren sich über die Steuerberatung, aber ne, werden nicht selbst aktiv. Das heißt also, die Verantwortung liegt bei uns.
Ja.
Ja. Und dann gibt es auch immer Phasen. So, das ist wie bei jeder Entwicklung, bei jedem Unternehmensaufbau gibt es immer Phasen, da sagen wir, okay, ja, vielleicht, wenn ich gründe, ist vielleicht nochmal so eine Phase, wo ich sage, also bevor ich etwas mache, sollte ich immer kurz überlegen, ist das irgendwie steuerlich relevant, was soll ich machen, in welcher Rechtsform, bevor ich Entscheidung treffe. Und dann aber zum Beispiel, wenn man sich selbstständig macht, dann viele starten ja dann über die Selbstständigkeit, auch ins Unternehmertum, auch wahrscheinlich viele irgendwie aus deinen Zuhörerinnen und Zuhörer, starten aus der Selbstständigkeit. Und da ist auch erstmal wichtig, erstmal Geld zu verdienen. Also ja, bevor ich nicht relevant, signifikant mehr verdiene, als ich für meinen Lebensunterhalt benötige, habe ich erstmal überhaupt gar keinen steuerlichen Hebel. Mhm. Das muss man einfach, das ist, also der Konsum, der wird sowieso besteuert, da kann ich nicht so viel machen. Das heißt, ne, an dem Hebel steuern, daran zu gehen auch, wenn er länger ist und quasi nicht zu früh optimieren und dann einfach sich nicht um die Kunden zu kümmern. Ne? Das Geld verdienen, das darf man darüber nicht vergessen. Und genau, und das sind immer so Phasen, ne, manchmal wächst man dann sehr stark und dann geht es darum, okay, jetzt ist das Unternehmen gewachsen, jetzt passt die Struktur da nicht mehr dazu, jetzt baue ich im Prinzip die Struktur nach und dann wird vielleicht die Struktur, ne, gerade mit einer GmbH- und Holdingstruktur, ist eigentlich die Grundstruktur ist so groß, da kann man wirklich große Unternehmen und auch Vermögen darauf aufbauen und das sind immer so, ne, man muss nicht alles von vornherein alles auf einmal machen, das schaffen wir im Unternehmertum nicht, sondern immer, was ist gerade mein aktueller Hebel, ja, und da gibt es halt gerade, wenn man irgendwie auch Haftungsthemen hat oder so, dann gibt es vielleicht schneller den Drang und die Notwendigkeit, auch in eine GmbH zu gehen, aber ansonsten das Thema Steuern sparen, sich wirklich das erst vorzunehmen, wenn man auch Steuern sparen kann. Und das heißt, man sollte wirklich unternehmerisch Selbstständigkeit erfolgreich sein.
So ein bisschen wie die Frage, die bekomme ich häufiger mal, Tim, was kann ich denn machen, damit meine Online-Kurse nicht irgendwie weiterverbreitet werden, umsonst weitergegeben werden an irgendwelche Leute? Das ist häufig so meine Rückfrage, hast du das Problem schon mal gehabt und wie viele Kurse hast du denn verkauft? Und häufig ist dann so die Antwort meistens so, ja, mache ich ja bald, fängt ja bald an. Denke ich mir, geh über die Brücke, wenn du vor ihr stehst, wenn das wirklich ein Problem werden sollte, dann kannst du dich gern drum kümmern, aber jetzt ist das kein Problem, das ist jetzt gerade ein Problem, dass du dir einredest und das dich einfach total blockiert. Ja. Also, wenn ich richtig verstehe, wenn man vielleicht, sag mal ketzerisch, 20.000 Euro Jahresumsatz macht, dann ergibt es erstmal nicht viel Sinn, Steuern darauf zu sparen, sondern vielleicht eher zu überlegen, okay, wie kann das vielleicht 200.000 Euro Jahresgewinn werden? Ja. Und dann kann man da gern immer noch reinschauen. Du hast vorhin von Strukturen gesprochen. Ich nehme an, du meinst damit, ja, wenn man davon ausgeht, du startest mit der Selbstständigkeit, bist also solo-selbstständig, Einzelunternehmer und die nächste Struktur, die du den meisten empfiehlst, wird dann wahrscheinlich die GmbH sein. Mhm. Deshalb.
Ja.
Genau. Und vielleicht, Entschuldigung, wann sollte es das vielleicht relevant?
Ja, genau. Also so wie du sagst, man startet, da ist es ja auch wichtig, erstmal loszulegen und gerade für ein selbstständiges Modell ist auch so ein Einzelunternehmen oder wenn man das mit jemandem zusammen macht, irgendwie so eine GbR, so eine Personengesellschaft, auch das Einfachste, um loszulegen. Und jetzt mal so, da ist es egal, also auch freiberuflich ist es ein Einzelunternehmen. Ja, manchmal, viele verwechseln das, also sobald man das als Person macht, ob freiberuflich oder gewerblich, ist es erstmal ein Einzelunternehmen. Und das heißt, dass das Unternehmen hängt rechtlich an uns als natürlicher Person.
Ja.
Und das ist okay, letztendlich, solange es erstmal darum geht, den Lebensunterhalt zu verdienen. So, und dann irgendwann kommt man an den Punkt, idealerweise in zweierlei Richtungen. Einmal, dass der Gewinn auf einmal dann deutlich höher ist als das, was ich persönlich verbrauche. Das heißt, jetzt hier baue ich Vermögen auf.
Mhm.
So. Das ist ein interessanter Punkt, wo man dann mal über Steuergestaltung nachdenken kann. Und zum anderen, und das finde ich mindestens genauso wichtig, die GmbH ist halt nicht nur ein Steuersparmodell, das wäre für mich immer viel zu kurz gedacht, sondern die GmbH ist auch unternehmerisch sehr spannend. Und wenn ich nämlich mich in der Selbstständigkeit weiterentwickle, dann kommt man hoffentlich auch an den Punkt, wo man sagt, so, ich löse meine Wertschöpfung, mein Geld verdienen immer mehr von meiner Arbeitszeit. Ja, indem ich produktisiere, Systeme aufbaue. Ja, und das ist ein Prozess. Das ist jetzt nicht, jetzt habe ich plötzlich eine Maschine, die alleine läuft, ja, sondern das ist ein Prozess. Und das sind ja auch deine Inhalte. Da geht es ja eigentlich immer darum, wie mache ich mehr aus dem, was ich habe.
Ja.
Und natürlich auch gerade, was so Mission KI anbetrifft, geht es ja auch darum, ne, wie baue ich Systeme auf. So, und kann halt deutlich mehr aus meiner Zeit rausholen und es sind halt einfach viele Dinge, die dann zum Beispiel automatisch ablaufen. So, und wenn ich jetzt quasi unternehmerisch das Geld verdienen mehr und mehr von meiner Arbeitszeit von meiner Person löse, dann macht es total Sinn, das auch rechtlich zu tun. Und genau das macht die GmbH. Mit einer GmbH schaffe ich für mein Unternehmen eine rechtlich eigenständige Person. Und wenn man das verstanden hat, dann hat man GmbH verstanden. Das ist quasi, ja, die GmbH ist eine juristische Person, die mit eigenem Vermögen, ja, daraus leitet sich die Haftungsbeschränkung ab, weil nämlich du nicht für meinen Bockmist haftest, ja, haften wir nicht für das, was in der GmbH passiert, als auch wenn wir GmbH-Gesellschafter sind. Und gleichzeitig, das ist das Spannende, weil die GmbH aber nur eine rechtliche Person ist, kann sie gar nicht alleine handeln, sondern sie braucht da immer Personen dahinter. Und ne, in einer Struktur, ne, bei uns beiden ist es ja auch so, uns gehört die GmbH alleine. Das heißt, wir sind sowohl diese Organe, die die GmbH braucht, ist einmal die Gesellschafterversammlung. Ja, wenn es nur einen gibt, dann ist es halt der Gesellschafter, der entscheidet. Das ist die Willensbildung, der entscheidet. Und dann brauchst du noch jemanden, der es ausführt. Das ist die Geschäftsführung. Ja, und wenn man in so einer Ein-Personen-Struktur sind wir GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer. Das heißt, das ist eine unabhängig, rechtlich unabhängige Person, aber wir steuern sie wie eine Marionette. Und das ist die ganze Kunst der GmbH. Und das macht halt diese Marionette, die finde ich halt auch aus diesem unternehmerischen Bild so spannend, eben weil wir von außen die GmbH steuern und sie uns, diese Struktur uns ein bisschen dazu zwingt, auch uns nicht immer nur als Teil des Unternehmens zu sehen, sondern eben mehr eher als so diese Bildhauer-Geschichte, ne, außen am Unternehmen zu arbeiten. Ja, das ist das eine. Und das andere, da kommt jetzt die steuerliche Seite rein, das ist, dass Kapitalgesellschaften, diese juristischen Personen wie die GmbH, die werden niedriger besteuert. Ob das fair ist oder nicht, sei mal dahingestellt, es ist so und das hat auch gute Gründe. Ja, ein Grund ist, Kapitalgesellschaften, die können natürlich ihren Sitz viel einfacher verlegen als Personen. Das können mit einer Kapitalgesellschaft, da steht Deutschland auch im internationalen Steuerwettbewerb. Ja, also jetzt wird die Körperschaftssteuer gesenkt, sodass wir insgesamt bei der GmbH auf 25% kommen, so wie auch zum Beispiel in Österreich. Das dritte ist, die GmbH hat eine wahnsinnig starke Lobby, nämlich der ganze deutsche Mittelstand, die deutschen Konzerne, das sind Kapitalgesellschaften, also ne, auch AGs, ja, eine AG ist eine große GmbH, das heißt, da ist eine starke Lobby, während selbstständige Einzelunternehmer leider eine sehr, sehr schwache Lobby haben. An die wird immer zuletzt gedacht. Ja. Und genau, und dann deswegen, das macht dieser Schritt Einzelunternehmen zur GmbH, das macht irgendwann unternehmerisch Sinn, wenn man da ist. Und das macht dann im Zweiten, das ist für mich das Bonbon, das ist nicht nur unternehmerisch besser, weil es mir eine Struktur ermöglicht, in der ich noch mehr Geld verdiene, also ne, die mir noch mehr Wachstum ermöglicht, aber auch steuerlich ist das eine sinnvolle Struktur.
Okay, also haben wir einmal auch so einen rechtlichen Schutz. Wir sind nicht zwingend haftbar. Ich glaube, wenn es halt ganz schwierige, grobe Verstöße gibt, okay, dann kann man auch haftbar gemacht werden. Ja. Aber im Großen und Ganzen hat man auch nochmal so eine rechtliche Sicherheit mehr dahinter. Es ist aber auch attraktiv aus steuerlichen Gründen. Wann würdest du denn jemanden empfehlen, darüber nachzudenken? So schnell wie möglich? Gibt es eine Umsatzgrenze? Wann sollte jemand vom Einzelunternehmen zu der GmbH wechseln?
Ja, genau. Also lieber erzähle ich das immer aus dieser unternehmerischen Perspektive, weil das, wie gesagt, eigentlich der nachhaltigere Weg auch ist. Dann, ne, wenn man sagt, okay, diese Unternehmen, deswegen würde ich da gerne anfangen. Ja. Ich mach's so kurz wie möglich. Du hast Haftungsbeschränkungen. Je stärker ich in der Selbstständigkeit wachse, desto unübersichtlicher wird es oft. Oder ich baue vielleicht auch ein Team auf oder. Und dann irgendwann zu sagen, okay, ich natürlich riskiere ich auch was immer unternehmerisch, aber nicht meine Existenz. Das heißt also, da einfach so eine Brandmauer einzuziehen. Das ist unternehmerischer Grund. Das zweite ist, gerade auch wenn ich im B2B unterwegs bin, dann ist eine GmbH einfach gutes Marketing. Ja. Also ich meine, du machst Marketing, das ist einfach, ich zeige nach außen, ich habe meinem Unternehmen eine Struktur gegeben. Es wirkt einfach viel, viel solider. Und genau, das muss man gucken, nicht in allen Märkten ist das relevant, aber so B2B oftmals sehr relevant. Dann ermöglicht es mir, die GmbH, das Unternehmen, viel einfacher das Unternehmen mal zu verkaufen. Auch hier, ne, eine unternehmerische Reise. Also natürlich, solange ich nur meine Zeit verkaufe, habe ich nichts zu verkaufen. Oder sehr wenig. Aber wenn ich das von mir löse und Assets aufbaue und vielleicht eine Maschine, die alleine läuft, dann habe ich etwas zu verkaufen. Und dann muss man sich vorstellen, dass du, also gerade auch wenn man, du hast eine Membership,
ja,
zum Beispiel. Eine Membership sind quasi, du hast mit deinen Mitgliedern hast du ganz viele Einzelverträge. Hättest du jetzt ein Einzelunternehmen, diese Membership in einem Einzelunternehmen, dann kannst du diese Membership nicht verkaufen, ohne die Zustimmung von allen Vertragspartnern einzeln einzuholen. Und dann kann man sich ja vorstellen, ja.
Entschuldigung, du meinst, nur Verständnisfrage, diese Membership verkaufen im Sinne von jemand anders möchte diese Membership übernehmen.
Richtig.
Als Besitzer, okay. Nicht im Sinne von, ich verkaufe eine Mitgliedschaft.
Richtig,
dann.
Okay, ja, genau.
Nee, du willst das ganze Modell, das ja. ganze Unternehmen verkaufen.
Ich sage jetzt, okay, jemand anders möchte mir Summe X geben und dafür bekommt er Mission KI quasi.
Richtig,
ja, okay.
Genau.
Mhm. Ja. Ne, bei dir ist das jetzt so ein Online-Modell, aber man kann sich auch, Fitnessstudio kann man sich vorstellen, ja, auch. Ne? Also mal irgendwie, also du hast laufende Verträge, und diese Verträge, die kannst du halt als in einem Einzelunternehmen, kannst du die nicht verkaufen, ohne dass die Vertragspartner zustimmen. Ist ja auch klar, ne? Ja. Sondern wenn du im Gym bist, du hast ja einen Vertrag mit einer Person gemacht und man kann ja nicht einmal sagen, jetzt bist du der Vertragspartner, das geht nicht.
Ja.
Aber wenn du vorher in eine GmbH gegangen bist, dann sind diese Verträge, die sind ja mit der GmbH geschlossen.
Ja.
Und jetzt kannst du einfach diese Marionettenfäden an jemanden übergeben.
Ja.
Ja?
Ja,
okay. So. Und das ist einmal, das sind so diese unternehmerischen Gründe. Und dann, jetzt kommen wir zu dem Steuerlichen. Ich bin da, das ist mir wirklich wichtig, das zu verstehen, dass das eben nicht einfach nur ein Steuersparmodell ist, sondern dass das einfach ein attraktiver Zusatz ist, dass man sagen kann, so aktuell ist es so, dass du im Einzelunternehmen, wenn du also gut Geld verdienst, dann bist du relativ schnell im Spitzensteuersatz, ne, ab 70.000 Euro. Aktuell wird ja gerade auch diskutiert, da irgendwie vielleicht Änderungen vorzunehmen, eher nach in Richtung das nach oben zu bringen. Dann ab 70.000 Euro alles das, was du darüber verdienst, wird mit 42% besteuert. Und das heißt im Prinzip, dass du im Einzelunternehmen, dass dein Vermögensaufbau, der ist ja da oben, ne? Die untere Steuerkurve, die schöpfst du mit deinem Konsum aus. Das heißt, du baust Vermögen auf, nachdem da 42% abgegangen sind.
Ja.
So, und erst dann kannst du in Aktien, ETFs, Immobilien, sonst was investieren. Und in der GmbH ist das so, aktuell liegt der Steuersatz bei 30%, Körperschaftssteuer plus Gewerbesteuer, also Pi mal Daumen, im Durchschnitt 30%. Das heißt, du sparst hier aktuell so 10 Prozentpunkte auf diesen Vermögensaufbau. Und deswegen kann man so sagen, so im Minimum würde ich sagen, so 30.000 Euro Vermögensaufbau vor Steuern, also 30, nachdem der vom Gewinn der Lebensunterhalt, irgendwie so Unternehmerlohn abgegangen ist, sollten so 30.000 übrig bleiben. Da fängt es an, dass der Steuervorteil größer ist als die zusätzlichen Strukturkosten. Ja, und dass man halt sagen kann, okay, das ist jetzt nicht nur so knapp auf Kante gebaut.
Ja.
Wie gesagt, wenn es nur darum geht, jetzt die ganzen unternehmerischen Vorteile sind mir egal, gib mir den Steuervorteil, dann wäre es das. Und dann natürlich idealerweise, ich würde jetzt auch nicht in die GmbH gehen, wenn du jetzt nicht vorhast, dich unternehmerisch weiterzuentwickeln. Also wenn es bei den 30.000 bleibt, ja, dann bringt das jetzt nicht wahnsinnig viel. Aber wenn du sagst, okay, jetzt bin ich da, aber ich habe natürlich vor, das irgendwie weiter auszubauen und dann wird auch nochmal die Haftungsbeschränkung wichtiger und dann quasi in 2 Jahren, dann habe ich vielleicht 100.000 Überschuss drin, ne? Dann wird das halt einfach noch attraktiver und dann kommt auch, ne, zum Schluss auch beim Verkauf ist es deutlich interessanter, dann gerade in der Holdingstruktur. Das sind dann die großen Hebel.
Okay, also GmbH auch was im Außen, in der Außenkommunikation macht das auch was, wenn im Impressum eher eine GmbH steht, wird einfach auch deutlich professioneller als ein Einzelunternehmen. Es geht nicht nur um die Steuerentlastung, ist definitiv auch trotzdem attraktiv und sagen wir mal für wachsende Geschäftsmodelle und wenn auch nennenswert was übrig bleibt, da kommen wir wieder zum ersten Punkt. Ja, Steuer ist ein interessanter Hebel, wenn es auch etwas zu sparen gibt.
Ja,
Ne? Da muss man erstmal so ein bisschen Masse haben. Ja. Aber dann bist du ein ganz großer Fan von der GmbH. Ich übrigens auch. Ich kann mich noch erinnern an ein Gespräch, das hatte ich mit einer Bekannten. Das war bevor ich meine GmbH gegründet habe. Und habe ich auch kurz überlegt, soll ich eine GmbH gründen, ja oder nein? Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe damals einfach nur an die steuerlichen Ersparnisse gedacht. Und diese Rechtssicherheit war mir auch damals gar nicht so sehr bewusst. Und die Bekannte war auch gerade bei dieser Überlegung, bleibe ich jetzt Einzelunternehmen oder GmbH? Ich habe eine GmbH gegründet, sie hat sich damals dagegen entschieden. Und zwar sagte sie, sie habe herausgefunden oder ist dann bewusst geworden, sie komme dann ja gar nicht mehr so einfach an das Geld ran. Ja, das ist natürlich so, wenn die GmbH eine eigene juristische Person ist und dann neue Verträge mit Kunden mit der GmbH abgeschlossen werden, dann fließt das Geld ja jetzt erstmal nicht auf dein Konto, sondern auf das der GmbH und da liegt das dann. So, jetzt kannst du dir schon denken, was die nächste Frage ist quasi, wenn das Geld dann in der GmbH landet und erstmal nicht bei mir, wie komme ich dann überhaupt noch an das Geld ran? Das will ich ja irgendwie nachher auf privater Ebene haben.
Ja, ja, es ist interessant, weil manchmal, also diese Flexibilität, die man gefühlt hat in einem Einzelunternehmen, die liegt ja daran, dass das Unternehmen an uns hängt und dass wir quasi ja schon alles privat versteuert haben. Also nur deswegen gibt es diese Flexibilität. Das heißt im Prinzip, wir haben die Strafe schon gezahlt und haben dann die Flexibilität. Während in der GmbH und das wieder, da darf man halt nicht vergessen, ja, das ist eine rechtlich eigenständige Person. Aber wir dürfen ja die Marionettenfäden nicht vergessen. Ja. Das heißt, wir entscheiden, was die GmbH mit dem Geld macht.
Ja.
Und da können wir halt in einem gewissen Rahmen sehr, sehr viele Dinge machen. Ja, wir stellen uns an in der GmbH und dann sind wir für die Sozialversicherung sind wir immer noch selbstständig. Steuerlich sind wir plötzlich Angestellte und können im Prinzip alle steuerlichen Vorteile von Angestellten mitnutzen, eine betriebliche Altersvorsorge machen. Ja. Das geht in einem Einzelunternehmen gar nicht. Ja, also eine steuerlich geförderte Altersvorsorge. Das geht plötzlich in der GmbH. Ja, und aber auch ein ganz großes Mittel zum Beispiel ist, dass die Frage ist, ne, was will denn deine Freundin mit dem Geld machen? Und da gibt es eigentlich ja im Grunde nur zwei Sachen, was man machen kann. Entweder Konsum, Verbrauch. Es wird, ja, dass ich nehme das Geld und enjoy your lifestyle. Mhm. So, nehme etwas, was nicht irgendwie Einnahmen generiert. Also ich verbrauche das Geld. Lebensunterhalt, Konsum. Und das andere ist, ich investiere. Alles in Richtung Vermögensaufbau. Mhm. Ja, also viel mehr kann ich nicht machen. So, und gerade in Richtung Vermögensaufbau, da ist es einfach hervorragend, dann zu sagen, ja, wenn ich privat investieren will, ist doch super. Ich habe wie so eine Privatbank, das ist so mein Bild. Dann ist die GmbH oder die Holding, ist meine persönliche Privatbank. Und wenn ich in eine Immobilie investieren will oder man kann auch in Aktien, ETFs, wie auch immer, dann mache ich das nicht mehr wie im Einzelunternehmen aus dem hochversteuerten privat versteuerten Geld, sondern ich leihe mir das Geld von meiner GmbH, schließe einen Darlehensvertrag und dann habe ich quasi, ich kann das sehr, sehr flexibel machen, sehr, also anders als man das bei einem Bankdarlehen kennt, sondern eher so wie so ein Dispo-Konto-Kurrentkredit und kann halt immer Geld rausnehmen, wenn ich's brauche und habe da einerseits eine sehr große Flexibilität. Auch vielleicht, wenn ich privat mal Ausgaben habe, dann ist es immer okay, wenn ich mir nicht viel mehr auszahle, als ich brauche. Also wenn ich alles so steuerlich optimiere, dann hat man ja vielleicht, ne, fehlt da privat auch Liquidität. Aber ich kann sofort, wenn ich diesen Vertrag habe, kann ich sofort einfach Geld überweisen von der GmbH. Aber gerade auch dann, wenn ich Immobilieninvestitionen mache, dann mache ich das, dann wird das finanziert, dann ist das Eigenkapital, kommt mit dem Darlehen aus der GmbH. Und dann zahle ich Zinsen an meine GmbH. Und weil ich die Regeln gemacht habe, sind diese Zahlungsmodalitäten, ich muss nicht irgendwie monatliche Tilgung machen. Ich kann jederzeit Geld hin und her überweisen. Ich muss Zinsen zahlen, aber bin auch in einem sehr flexiblen Rahmen und kann dann halt, ne, kann dann jederzeit sagen, wenn ich sehe, oh, die Bank gibt mir jetzt einmal sehr, sehr gute Zinsen, dann sage ich, das günstige Geld, das nehme ich.
Ja.
Ja. Und investiere das Geld in der GmbH dann oder investiere das Geld andersrum. Aber wenn ich sehe, oh, das ist mir zu teuer, dann, ne, ich habe einfach eine sehr, sehr große Flexibilität. Und das, wie gesagt, mit dem niedriger in der GmbH versteuerten Geld. Das heißt, ich arbeite gerade auf eine lange Hinsicht, ich arbeite mit Geld, das ich ja sonst gar nicht gehabt hätte. Also Steuern, das, was sonst als Steuern abgeflossen wäre, ist Geld, das für mich arbeitet, das ich für mich arbeiten lasse. Und das ist natürlich, ne, je länger man das für sich nutzen kann, du bist ja auch noch, ne, also du hast ja, bist ja sehr jung, ja, das ist also, ne, je früher man das macht, desto länger man diesen Effekt ausnutzt, das ist ja, hat ja den, so einen eigenen Zinseszinseffekt, ja, desto besser.
Man wird jeder Angestellte kennen, sagt mir mein Bruder immer klagensvoll, er schaut auf seine Gehaltsabrechnung und sieht, was brutto rauskäme und was netto bei ihm ankommt. Und man stelle sich jetzt einmal vor, man könne mit dem Brutto arbeiten. So ein bisschen ist das ja, so kann man es jetzt vorstellen. Das, was an Steuern abgeflossen wäre, damit kannst du jetzt doch noch was machen, wie zum Beispiel investieren oder dir vielleicht das Darlehen ausgeben. Also das einfach als GmbH-Inhaber deutlich mehr Spielraum. Und diese gefühlte Freiheit, so hast du das, glaube ich, auch in deinem Buch mal erwähnt, des Einzelunternehmers. Ja, ich habe das Geld jetzt hier und ich kann damit das erstmal machen, was ich will. Die ist sehr teuer erkauft. Du nimmst dir quasi eigentlich nur, und du kannst am Ende des Tages trotzdem noch diesen Weg gehen. Du könntest dir ja auch, wenn du möchtest, eine Gewinnausschüttung vornehmen zum Beispiel, dann hast du ja de facto auch das Geld quasi bei dir privat liegen. Aber als Einzelunternehmer ist das quasi schon von vornherein entschieden.
Ja.
Ne? Und dann kannst du da vorne auch sagen, nee, brauche ich jetzt vielleicht gar nicht privat. Ich meine, viel Geld rumliegen haben bringt ja auch nichts viel, sondern du siehst es einfach, ne? Es gibt dir einfach, das muss ich aber auch erstmal emotional verstehen, das war tatsächlich für mich auch erstmal gerade so eine Blockade, bevor ich damit so den Frieden geschlossen habe oder das erstmal so verstanden habe. Das war bei mir auch so der Gedanke, ja, dann komme ich ja gar nicht mehr an das Geld ran. Ja? Aber ich muss danach auch checken, okay, ich habe einfach jetzt mehr Möglichkeiten und ich habe mich einfach schon diese Entscheidung sofort getroffen. Ja? Ich schütte es mir jetzt privat aus, sondern wenn ich es jetzt privat ausschütten möchte, kann ich es ja immer noch machen. Ich kann mir ein gutes Gehalt auszahlen. Ich kann mir aber auch ein Darlehen geben und damit zum Beispiel Investitionen tätigen. Also ich finde dieses Bild des Marionettenspielers eigentlich ganz gut. Du kannst ja selber wirklich sehr viel steuern über Geschäftsführerverträge. Kannst alles selber schreiben und dir erstellen. Und das macht natürlich ordentlich viel mehr Spaß, ja, wenn du die ganzen Spielregeln selbst gestalten kannst. Ja. Ne?
Ich nenne das auch gerne so das Geheimnis der Vermögenden ist oder das offene Geheimnis aller Vermögenden. Die haben ja ihre Assets nicht alle in ihrem Namen.
Ja.
Oder das sind, ne, sondern die haben in der Regel GmbH und Holdingstrukturen, vielleicht auch noch Stiftungen, ne, wo das Geld liegt. Aber sie kontrollieren natürlich diese Gesellschaften und Assets. Und wenn man sich davon einfach mal löst, das ist tatsächlich, also im Buch Weniger Steuern, mehr Vermögen, ich beschreibe also 5 Steuerhebel so nacheinander. Der erste ist die GmbH, denn das ist wirklich so im Einzelunternehmen. Ich kann steuerlich sehr, sehr wenig machen. Außer so eine steuerliche Hygiene, das heißt also die Belege sammeln und einreichen.
Yeah.
Ja, aber das ist quasi, also davon auszugehen, mit der Steuererklärung Steuern sparen zu wollen. Ja, man, ne, also man kriegt Steuern zurück, wenn man die Steuererklärung abgibt. Oder beziehungsweise selbstständig muss man sie abgeben. Und da ist natürlich auch richtig, dass das alles ordentlich angegeben ist. Aber wenn man dann sich von der Steuerberatung begleiten lässt, dann ist es auch eigentlich nur die Kästchen richtig ausfüllen. Die können jetzt nicht sagen, im Rückblickend, hier haben wir nochmal ein Steuersparmodell. Das funktioniert nicht. Ne? Steuern sparen werden, spart man für die Zukunft. Das heißt, ich treffe jetzt eine Entscheidung, ja, und spare dann für die Zukunft, weil ich gestaltet habe. Und das, wie gesagt, das sind halt eher, da muss man dann in Richtung Rechtsform und Ähnliches gehen. Das sind die großen Hebel.
Hm. Okay, spannend. Das heißt, GmbH macht schon für viele Leute Sinn, gerade wenn bleibt ein gewisser Gewinn übrig. Damit kannst du dann auch wirklich arbeiten, gerade auch von der Rechtssicherheit. Und das war für mich so wirklich so ein Klickmoment, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann dann mehr mit meinem Bruttovermögen arbeiten. Als ich das verstanden habe, klar. Es ist nicht nur so, dass ich das Nettovermögen, das ich mir ausgezahlt bekomme oder das ich halt habe dann privat, dass ich damit arbeiten kann. Nein, in der GmbH-Struktur kann ich mit meinem Bruttovermögen arbeiten und das noch wesentlich besser gestalten.
Ja.
Was so ein bisschen in den zweiten großen Block einleiten würde, Vermögensaufbau wirklich aktiven. Warum ist es so, dass viele Selbstständige, vielleicht auch Unternehmer, die verdienen vielleicht gut, aber bauen nicht aktiv Vermögen auf? Was bedeutet das eigentlich so für dich, Vermögen aufbauen, und wie kann ich das angehen?
Ja, Naja, ich meine, also Vermögensaufbau ist ja einerseits mehr verdienen, als man ausgibt.
Ja.
Mal so einfach gesagt. Und da muss ich natürlich auch darauf achten, dass ich nicht nur immer alles reinvestiere und auf die Zukunft hoffe. Mhm. Ja, es gibt natürlich, es gibt Investitionszeiten, aber man muss dann schon auch drauf schauen, da Dinge rauszuholen. Da gibt es ja dann auch Tools, irgendwie Profit First oder ähnliches, ja. Ja, dass man wirklich auch darauf achtet, es muss was übrig bleiben. Ich muss Vermögen aufbauen. Und ich habe das Bild, Vermögen ist so abstrakt und manchmal vielleicht auch bei einigen vielleicht auch irgendwie negativ, also das ist schade, ne? Das ist aber mit so einer negativen Konnotation irgendwie auch irgendwie. Ich finde das Wort Vermögen, wenn wir uns das mal anschauen, nämlich Dinge zu vermögen, Vermögen etwas zu tun oder etwas nicht zu tun, ist für mich, also Vermögen ist für mich ein anderes Wort für Freiheit.
Mhm, ja.
Und das bedeutet, je mehr, ne, du bist ja auch so ein Typ, dir ist das wichtig, dass also eine gewisse Sicherheit, weil du viel freier aufspielen kannst und viel bessere Entscheidungen treffen kannst. Wenn du immer nur investierst und gar nicht schaust, dass da was irgendwie was übrig bleibt, dann bist du ja gezwungen, den nächsten Kunden anzunehmen.
Ja.
Und je mehr Vermögen du hast, desto mehr Freiheit, desto eher kannst du Nein sagen zu Kunden, die dir eher Energie kosten. Oder auch vor allen Dingen Ja sagen zu Ideen und Projekten, die sich nicht sofort auszahlen.
Ja.
Aber von denen du überzeugt bist, wir tauschen uns ja regelmäßig aus, wir beide denken sehr langfristig, dass man sagt, okay, ich weiß noch nicht genau, ob es jetzt erfolgreich sein wird und vielleicht muss ich erstmal Zeit reinstecken und verdiene nicht sofort Geld. Oder diese Zeit, die kann ich nicht verkaufen. Da geht erstmal der Umsatz runter. Aber langfristig das viel, viel größere Potenzial, eine Upside, würde man Englisch denn sagen, das viel, viel größere Potenzial hat. Und das ist so ein bisschen dieses, da baut das Vermögen, das ich habe, die Freiheit, das ich habe, ermöglicht es mir noch ein ganz anderes Spiel zu spielen, das viel dichter bei mir ist und mir eben mehr Gestaltung ermöglicht und dann hinten raus noch mehr zu verdienen. Das ist so ein bisschen das Ding, dann rauszukommen aus diesem, auch mal aus diesem Klein-Klein. Das ist für mich so Vermögensaufbau. Und gerade wenn wir, es gibt natürlich mehrere Varianten, wie man das machen kann, weil wir sind ja hier, die meisten, die zuschauen, werden irgendwie unternehmerisch selbstständig aktiv sein. Das heißt, erstmal das Vermögen wird darüber aufgebaut, dass wir das richtig machen. Und dann die Absicherung passiert dann, dass das, was übrig bleibt, auch gut angelegt, investiert wird. Aber den Fokus würde ich immer drauf setzen auf Unternehmensaufbau, eine solide Struktur, die ich beherrsche, die nicht zu kompliziert ist.
Ich erzähle dir immer gerne die warnende Geschichte von Gary Halbert. Das ist ein amerikanischer Copywriter, der wahnsinnig viel Geld verdient hat, aber genauso gut darin war, das Geld auszugeben und hat sich dann in exzessive Partys verloren und viel Geld ausgegeben, weil es kam immer viel Geld rein, bis dann mal eine Steuernachzahlung kam und musste dann ins Gefängnis gehen. Das ist nämlich nur das warnende Geschichte, ja, wer viel Geld verdient, das ist die eine Sache, aber das musste ich auch erstmal verstehen im Nachgang. Viel Geld verdienen heißt nicht unbedingt nachhaltig Vermögen aufbauen. Hattest du auch vorhin schon Profit First erwähnt, das mache ich auch tatsächlich jetzt schon seit Jahren, 5-6 Jahren bestimmt rigoros, dass ich sage, okay, hier kommt monatlich Summe X in meine GmbH rein und der erste Schritt, den ich quasi gehe, ist, davon nehme ich mir X% als Profit. Unabhängig davon, ob ich jetzt weiß, was man typischerweise macht, so Einnahmen sind gekommen, Ausgaben gehen raus, was bleibt übrig? Nee, das setze ich um, also das stelle ich um, das ist ja das Prinzip von Profit First. Ich gucke erst, wie viel Profit möchte ich denn machen? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Die schiebe ich beiseite und sage, das ist für meinen persönlichen Vermögensaufbau. Beziehungsweise um Geld zu haben, mit dem ich arbeiten kann, das ich vermehren kann, um eben aus dem viel verdienten Geld auch nachher wirklich Vermögen zu machen. Damit habe ich auch etwas zu spät angefangen, würde mich jetzt früher gemacht, aber besser heute als später. Dass man damit wirklich erstmal anfängt, ne? Das wäre jetzt so mein erster Schritt, vielleicht kannst du nachher noch so sagen, wenn sich jemand das vielleicht ein bisschen ertappt fühlt, ja, ich verdiene zwar auch gutes Geld, Aber irgendwie habe ich das Gefühl, mich langfristig da Vermögen aufzubauen. Für mich war es wirklich nochmal so ein Mindset-Shift zu sagen, Geld kommt rein, erste Amtshandlung, x Prozent wird auf die Seite gelegt. Ja. Das ist für meinen persönlichen Vermögensaufbau.
Pay yourself first.
Pay yourself
first. Genau, also da muss man dann, natürlich, es geht ja bei vielen Dingen darum, sich selbst zu erkennen und zu gucken, wo liegt eigentlich mein Problem. Aber einigen wird es sein, dass sie das Geld auch gerne ausgeben für den Konsum und vielleicht dann irgendwie zu schnell auch den Lebensstandard erhöhen. Und dann sind die Kosten, also die Kosten wachsen mit dem Gewinn. Weil man denkt, oh, jetzt belohne ich mich dafür, jetzt gebe ich es auch aus. Und genau, dann können halt auch, wenn dann mal eine Steuer, das ist das Klassische, irgendwie kontentechnisch sieht immer alles gut aus, aber dann kommt irgendwas, was ich nicht vorhergesehen habe, das reißt halt ganz schön rein. Und das da bin ich natürlich auch immer, da ist man in so einer Anxiety, ich habe irgendwie Angst, dass da irgendwie was kommt und eigentlich verdiene ich jetzt schon so gut und trotzdem geht dieses Gefühl nicht weg. Also da ist es schon wichtig, natürlich zu gucken, für diese Gruppe dann halt irgendwie, also den Konsum nicht im gleichen Rhythmus wachsen zu lassen, sondern der Lebensstandard darf ja auch steigen. Aber wichtig ist, dass der Gewinn schneller steigt als meine Lebenshaltungskosten, dass da was übrig bleibt. Und dann das andere, und da hilft natürlich sowas, so ein Disziplinierungsmechanismus wie Profit First. Das andere ist, die anderen, die sagen ja gar nicht, da wächst gar nicht unbedingt der Konsum, aber sie reinvestieren die ganze Zeit. Und da gibt es auch unterschiedliche Modelle von Reinvestieren. Also natürlich, ich bin ja auch großer Fan davon, natürlich, wenn Investitionen sinnvoll sind, dann sollte man sie natürlich auch vornehmen. Aber auch da sollte man immer dran denken, es ist wichtig, diesen Puffer aufzubauen. Ja. Das heißt nicht, also diese beiden Pfade zu gehen, ja, ich investiere weiter in den Aufbau, aber ich habe natürlich dann immer noch alle Eier in einem Korb. Ja, und da zu sagen, okay, und dann hängt alles an dem, dass das jetzt erfolgreich wird. Und da sollte man dann einfach zusehen, auch zu sagen, okay, nee, auch hier nicht alles investieren. Es ist wichtig, mich abzusichern, nicht die ganze Existenz auf das Spiel zu setzen. Genau, also das sind so die Dinge, die ich jetzt mal fern von Vermögensinvestitionen, also wie investiere ich, sondern erstmal dafür zu sorgen, dass da überhaupt was hängen bleibt.
Ich bin auch der Auffassung, dass gerade wenn du unternehmerisch tätig bist und dich dafür entscheidest, für diesen risikoreichen Weg und für diesen sehr arbeitsintensiven Weg, gerade im Aufbau ganz sicherlich, also du und ich, wir werden mehrere 14-Stunden-Tage hinter uns haben und 80-Stunden-Wochen, viele davon, wir haben sicherlich mal reingehauen und sicherlich andere Bereiche des Lebens auch mal zumindest temporär vernachlässigt. Ich bin auch der Auffassung, ganz klar, ganz deutlich, wenn du dich dafür entscheidest, diesen Weg zu gehen und auch wirklich viel reinsteckst, dann ist es auch vollkommen legitim und sogar verpflichtend, dass dir das Unternehmen und deine unternehmerische Aktivität ein gutes, richtig gutes Leben ermöglicht. Das heißt nicht, dass du dir alles die ganze Zeit permanent kaufst, aber ich persönlich bin ganz klar der Auffassung, du darfst und sollst für diese Strapazen auch sehr gut entlohnt werden. Und wie du eben sagst, ich glaube, das ist so eine Kunst, so eine Mischform zu finden. Ich habe früher zum Beispiel viel zu viel, jetzt rückblickend, immer ins Unternehmen reinvestiert. Auch jetzt rückblickend war es wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Entscheidung, ja, immerhin. Aber ich habe jetzt auch seit geraumer Zeit angefangen, nochmal ein bisschen anders so mein Denken zu, also das Denken, anders diese Anlagestrategie für mich oder so, wie ich mit dem Geld umgehe, so ein bisschen zu überdenken im Sinne von, wenn ich alles die ganze Zeit reinvestiere in mein Unternehmen und es vielleicht irgendwann nicht mehr klappen sollte oder sowas, das ist für mich so der Worst Case. Dann habe ich Ewigkeiten und 3 Jahre zusätzlich obendrauf und Geld ohne Ende rein investiert, um irgendwann in der Zukunft mal einen Profit zu erhoffen oder sowas, und der kommt gar nicht. Also für mich, wenn ich so ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudere, ist es so, ich habe jetzt schon begonnen, regelmäßig auch was zur Seite zu schieben, im Sinne von, man sagt das zu so gern, so ein bisschen to take chips from the table. Ja, also ein paar, so auf dem Lotto, können wir sich so ein bisschen vorstellen, Unternehmertum, so ein ganz kleines bisschen vielleicht wie so Glücksspiel, ja, kontrolliertes Glücksspiel, du hast die Fäden in der Hand und so, okay. Aber es ist auch, manchmal kommt einfach was dazwischen, eine Gesetzesänderung, Marktlage ändert sich oder sowas, so irgendein Black Swan Event, wie man es schön sagt. Und wenn du dann viele Chips auf dem Table hast, auf dem Tisch beim Glücksspiel, und die werden dann alle auf einmal weggenommen, dann stehst du da. Ja. Das heißt, regelmäßig auch mal ein paar Chips runternehmen, das Risiko ein bisschen verringern, ja, und auch mal schauen, okay, selbst wenn es jetzt in die Brüche geht irgendwann, ich stehe danach nicht mit null da.
Ja, ne? Genau. Wir haben, wenn wir das aufbauen, wir haben extremes Klumpenrisiko.
Ja.
Und wir können einfach, die Zeiten ändern sich, das Marktgefüge ändert sich halt irgendwie wahnsinnig schnell, jetzt nochmal mit KI einfach. Wir können nicht davon ausgehen, wenn es die letzten 5 Jahre gut lief und das immer auch gewachsen ist, dann können wir nicht davon ausgehen, sollten wir nicht davon ausgehen, dass es so weitergeht. Ja, sondern es können durchaus Events kommen und man hat es ja auch mit Corona oder den jetzt dann auch irgendwie Ukraine und so. Also es sind halt einfach viele Dinge, wo man sagt, okay, es sind Zeiten auch schneller Veränderungen. Und das bedeutet, ich sollte das Klumpenrisiko, so das ist mein Bild, ne? Ich arbeite auch gerne mit Bildern. Wir sollten das Klumpenrisiko reduzieren. Und dann halt einfach zu sagen, je mehr ich auf der Vermögensseite habe, dann fällt es mir halt viel leichter, wenn hier was nicht funktioniert, dann auch mal in andere Dinge zu investieren, neue Sachen zu starten.
Ja,
ja, aber wenn ich dann, wenn das Main-Business nicht mehr funktioniert, dann abgeschnitten müsste, genau, dann stehst du, also nicht nur, dass du so lange investiert hast und dafür nicht belohnt wurdest, sondern du stehst auch damit da und kannst jetzt nicht nochmal Chips drauflegen.
Ja.
So, ja. Und neu investieren und was Neues starten, sondern dann bist du erstmal, wie verdiene ich jetzt irgendwie Geld? Ne? Also du beschneidest deine künftigen Möglichkeiten.
Total. Mhm. Wenn du vielleicht mal so reflektierst, kam jetzt ganz spontan die Frage, vielleicht was für 3 Charaktereigenschaften haben Menschen oder was für 3 Punkte müssen erfüllt sein für jemanden, wo du sagst, das ist alles auf einem soliden Grund, baut nachhaltig Vermögen auf, ist relativ sicher aufgestellt. Ich gebe jetzt ein Beispiel, eine Sache könnte sein, hast du vorhin schon erwähnt, diese Rücklagen für einen Notfall zum Beispiel zu haben, ja, dass du vielleicht irgendwie, sagst du, vielleicht 6 Monatskosten einfach auf einem separaten Konto hast, das bleibt da für schlechte Zeiten. Ja, das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, wenn du so vielleicht so 3 Dinge nennen müsstest, um dich finanziell souverän aufzustellen, Vermögen aufzubauen, was wäre das?
Ich würde auch, glaube ich, hier unternehmerisch anfangen und dazu sagen, also dass das Business funktioniert und zwar nicht irgendwie, also es fängt immer auch daran, dass das ein vernünftiges Wertekorsett hat beispielsweise. Ja, also jetzt auch gar nicht irgendwie mit schnelle Tricks und Geld verdienen. Ne? Darum geht es gar nicht, sondern auch gerade wenn ich denke, das soll auch morgen noch funktionieren und ich möchte, dass meine Kunden, vielleicht entwickelt sich das Business anders, aber wenn zum Beispiel mein aktuelles Business in 5 Jahren nicht mehr funktioniert, aber die Angebote, die ich jetzt gemacht habe und das, was ich, ne, wenn ich mir das Geld wirklich verdient habe, und das kommt ja von dienen, also Mehrwert ist angekommen, dann weiß ich, wenn ich in 5 Jahren nochmal sage, ich habe ein neues Angebot, dann kaufen die wieder.
Ja.
So wie bei dir. Mhm. Ja? Also einer meiner Tricks ist auch einfach, für Vermögensaufbau, und unternehmerischen Aufbau, dass ich mich frage, was würde Tim jetzt machen?
Oh, okay.
Ja. Da sind ja auch deine Newsletter sind immer schöne Gedankenanregungen, Inspiration, dieses, ja, stimmt, genau, da, das habe ich vielleicht irgendwie mal aus dem Blick verloren und so. Das sind immer so schöne Sachen. Aber genau, das sieht man bei dir, wenn du neue Angebote machst. Dann sind halt alle, die vorher bei dir mal gekauft haben, und da sind wir auch hier auf der Location, sind ja auch viele Kunden von dir, die dann einfach, also immer wenn Tim was Neues rausbringt, dann wird das gekauft. So. Und das ist natürlich, ja, dieses, jetzt nicht nur an dieses, ich verdiene jetzt Geld zu denken, das gehört auch dazu.
Ja.
Aber wenn das Fundament auch passt, ja, dann baust du dir quasi Assets auf, Reputation, natürlich die E-Mail-Liste genauso auch wie deine ehemalige Kundenliste. Ja, das wäre so mein erster, da würde ich anfangen. Das zweite ist einfach, dass ich sagen würde, viele verlieren dann das Geld durch irgendwelche Fehlinvestitionen zum Beispiel. Und da ist so mein Mantra, unterschreib nichts, was du nicht verstanden hast.
Ja.
Das ist ein ziemlich einfaches Prinzip. Das heißt, also jetzt auch, ich bin ja auch in so einem Markt, wenn es so um das, so um Steuern sparen geht, da sind ja viele Gurus da draußen, die mit Steuersparmodellen werben, und da ist viel Nepperschlepper Bauernfänger dabei, quasi hier ist die Karotte und die Leute, genau, und dann geht es, ja okay, und dann mache ich jetzt was und ich hoffe, erhoffe mir davon ein Steuersparmodell, aber ich verstehe gar nicht, was ich damit mache, und das fällt in der Regel, ja, klappt das nicht oder die Kosten sind höher, der Vorteil stellt sich nicht ein, die Struktur wird komplexer, ich übersehe sie plötzlich nicht mehr, mache dadurch Fehler.
Ja.
Alles einfach sein lassen. Ja. Und dieses, und wenn ich sage, mach nichts, was du nicht verstanden hast, dann kommt halt diese Verständniskomponente da rein. Und das bedeutet, sich auch wirklich immer dann diese Opportunitätskosten bewusst zu sein. Befasse ich mich jetzt wirklich mit dem Thema so sehr, dass ich es verstehe?
Ja.
Oder ist mein Hebel gerade woanders, zum Beispiel mein Unternehmen weiter aufzubauen? So, und dann halt einfach investitionsseitig auch einfach schön langweilige Dinge zu machen.
Ja.
ETFs zum Beispiel, wo man sagen kann, okay, da muss ich nicht, da kann ich quasi unbegrenzt viel Geld reinpumpen, und da hat quasi jemand mal 1 bis 3 irgendwie ETFs ausgewählt, aber genau, ich muss mich damit nicht großartig beschäftigen. Also dieses, das wäre dann nochmal so einer auch, wo ist jetzt gerade eigentlich mein Vermögenshebel? Und sich darin klar zu sein und dann zu sagen, so ich mache investitionsseitig, bin ich sehr langweilig unterwegs, weil ich weiß, so meine Aufmerksamkeit, ich habe ja auch Familie, also das heißt, je mehr meine produktive Arbeitszeit, die ist begrenzt, und da versuche ich möglichst viele, also einfach mich da aufs Business zu fokussieren, und merke dann auch, wenn ich da mal, manchmal gelingt das, dann gibt es so ein shiny object und so, und wenn ich unter der Dusche merke, dass ich nicht über mein Business nachdenke, so diese Themen, die man hat, sondern dass ich plötzlich über irgendwelche Nebensächlichkeiten nachdenke, dann ist das so, okay, anscheinend ist das eine Ablenkung.
Ja, okay, I see. Ja, kann ich unterstreichen, ich habe mal irgendwo in dem Podcast gehört, du kannst entweder vielleicht schnell reich werden oder recht sicher langfristig vermögend. Und den zweiteren Weg zu wählen ist immer der bessere.
Ja,
also genau. Ist bei mir genauso, ich bin, was Investitionen angeht, relativ langweilig unterwegs, eigentlich so maßgeblich ETFs. Auch weil ich halt einfach gemerkt habe, immer wenn ich mich jetzt mit Immobilien beschäftigen würde, natürlich ist das irgendwie sicherlich irgendwie attraktiv und auch cool, aber ich denke mir jedes Mal, da muss ich wirklich sehr viel aktive Arbeitszeit rein investieren, und ich weiß nicht, ob der Hebel jetzt gerade, heißt ja nicht, dass es später nicht mehr irgendwie so sein könnte, ne, aber dass er jetzt gerade, wo ich in meinem Unternehmen noch auch gut Wachstumspotenzial sehe, ist er vielleicht einfach nicht da, wenn ich jetzt irgendwie anfange, zum Immobilieninvestor zu werden.
Ja, aber Tim, du bist doch Immobilieninvestor. Wir beide bauen noch digitale Immobilien.
So ungefähr, ja. So ungefähr, genau.
Ja, genau. Aber das ist genauso. Das ist ja dann das Schöne auch, ne, wenn man mit dem Wissen auch Geld verdient und sagen kann, ja, ich kann jetzt hier mich darum kümmern, ich kann ein Spiel spielen, was sehr, sehr viele spielen können, nämlich in physische Immobilien investieren, und bin in einem Markt drin, da sind ganz, ganz viele drin.
Ja.
Oder ich kann meinen unfairen Wettbewerbsvorteil nutzen, weil ich halt ein Wissen habe, das sehr wenige haben, und ich nehme das und baue halt irgendwie digitale Immobilien, und dann ist halt quasi jedes YouTube-Video, jedes Buch, jeder Kurs, das sind alles digitale Assets.
Ja.
Und du sagst ja, du, habe ich doch aus deinem Newsletter auch, also letztens wieder schöne Erinnerung, ja, das sind alles digitale Immobilien, die nicht nur wie so Shortform, ne, also ganz kurzlebiger Content, sondern die zahlen auch langfristig, zahlen die Miete.
Ja, sowas wie Bücher, Podcasts, YouTube-Videos, kannst du heute aufnehmen, schreiben, erstellen, veröffentlichen, auch diesen Podcast hier, ja, der wird jetzt rausgehen, natürlich, und den werden sich dann auch einige Leute anhören, natürlich, den kann man aber noch in 2-3 Jahren sich anhören, und das gibt dir jedes Mal einfach noch ein bisschen neue Sichtbarkeit, ist so,
bitte.
Aber das denken wir auch relativ ähnlich.
Das digitale Immo-Game dann.
Ja, das digitale Immo-Game, genau. Da verspreche ich immer ganz gerne die digitalen Assets, die digitalen Immobilien.
Ja.
hast du quasi einmal erstellt, investiert und hast du jahrelang quasi
zuerst davon noch. Und hilft denn auch, diese FOMO zu wegzuschieben, dass dann hier investieren, hier sieht man dann irgendwie Freunde oder so, die dann in Immobilien investieren und das sich natürlich auch spannend anhört oder, egal was es ist, wenn man sagt, ja okay, also ich investiere ja auch dann halt in meine digitale Immobilien und das ist okay.
Das kann okay sein. Okay. Ja. Alex, vielen, vielen Dank. Richtig cool. Wenn ich jetzt mehr erfahren möchte, was kann ich bei dir kaufen? Wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Was bietest du an?
Ja. Genau, also der Einstieg ist grundsätzlich, kann ich nur empfehlen, wenn man mal so ein bisschen so diese Basis lernen, erfahren möchte, dann ist mein Buch Weniger Steuern, mehr Vermögen ist gut. Da erkläre ich, wie gesagt, diese 5 Steuerhebel und dann fängst du mit GmbH und Holding an. Und wirklich, so ist das Feedback, das ist nicht nur meine Sprache, das ist so, dass man es versteht. Ich bin kein Steuerberater, also man versteht das. Ich habe auch ganz viele Zuschriften bekommen, dass das auch sehr unterhaltsam ist und dass das gerade das Unterhaltsame ist auch darin, dieses wie Spaß man das macht, wenn man vorher so eine Abneigung gegen das Thema Steuern hatte oder auch das zu kompliziert ist, dass dieses Verstehen, das triggert total. Und da habe ich überlegt, was kann ich irgendwie für Tim und deine Zuschauerinnen und Zuschauer machen. Also da möchte ich euch gerne oder dir das Hörbuch und das E-Book schenken. Ja, das lässt sich auch sehr gut hören. Ist ein guter Einstieg unter unternehmergold.de/Tim.
Cool, verlinken wir.
Genau. Und das ist ein guter Einstieg. Und dann gibt es letztendlich, damit fängt es an. Und dann helfe ich auch bei der Umsetzung mit Verträgen, wir haben über Darlehensverträge gesprochen, aber dann auch im Mentoring, also wenn man jetzt vom Einzelunternehmen in die GmbH und gegebenenfalls Holdingstruktur gehen möchte, dann gibt es da ein Mentoring-Programm oder auch schnell beim Aufbau der Holdingstruktur, wie man die Holdingstruktur richtig für sich nutzt, das mache ich im Mentoring. Aber auch so zum Kennenlernen ist eigentlich, ich mag es am liebsten, wenn man zumindest mal so diese Basics verstanden hat, weil ich bei der Umsetzung helfe. Ja, das vorher, das Verstehen und Entscheidung ist mir das Richtige, das sollte eigentlich vorher passieren.
Sehr cool, sehr großzügig. Verlinkt mir natürlich hier unten, kann ich auch nur empfehlen. Ich habe das Hörbuch auch gehört und hatte danach auch den Gedanken wirklich, okay, ich habe es jetzt echt verstanden. Das war echt easy und ich beschäftige mich auch nicht super gern mit Zahlen. Ja, ich kümmere mich jetzt um alles drum, habe da CTOs dabei und so, alles cool. Aber ich habe mir auch gedacht, ich muss es verstehen. Und ich habe auch wirklich nach deinem Hörbuch das Gefühl gehabt, ich habe es jetzt wirklich verstanden. Also für jeden, für den das interessant ist oder der schon mal den Gedanken hat, soll ich jetzt eine GmbH gründen oder vielleicht sogar eine Holding. Generell das, was im deutschen Recht auch, was das vorgibt, die Steuern in die Steuerlast zu senken, nachhaltig Vermögen aufzubauen, kann ich Alex Coaching auch nur empfehlen, bin auch selber Kunde da drin. Kannst du also wirklich nur sehr empfehlen, haben wir alles auf jeden Fall unten verlinkt und da bist du vor allen Dingen richtig, das will ich nochmal sagen, finde ich wirklich gut. Wenn du jetzt keine Lust hast auf, wie ich vorhin sagte, Trick 17, ja, irgendwie hier miete doch ein Auto oder kauf doch eine Autovermietung und dann kannst du hier wegen Paragraph 42b, kannst du hier ein kleines Schlupfloch nutzen, was dann irgendwie am Ende des Tages 3% Steuern spart und dann musst du nur ungefähr 400 Fragen vom Finanzamt beantworten, habe ich alles keine Lust drauf, ich will auch nicht nach Dubai auswandern. Ich will keinen Stress haben, ich will aber trotzdem natürlich raus, was für mich möglich ist, klar, was mir einfach auch zur Verfügung steht und was einfach so legitim ist, dann bist du bei Alex auf jeden Fall richtig und dann kannst du das Coaching auch nur sehr ans Herz legen. Das haben wir alles unten verlinkt.
Dankeschön.
Danke Alex, sehr cooler Podcast.
Danke dir.
Danke, dass du mit dabei warst.
Ja, großartig, danke.